Herr, ich bete, dass du Paul segnest mit deinem Wort, Herr. Ich bete, dass du uns die Ohren und die Herzensohren vor allem öffnest, dass wir hören können, Herr, was du heute zu uns sagen willst. Wir haben es heute früh gehört, manche sind auch deswegen hergekommen, um von dir zu hören. Das wollen wir erwarten, Herr, dass du durch Paul zu uns sprichst. Amen.
Amen. Ich möchte euch mit in eine biblische Geschichte nehmen, wo der Herr Jesus entdeckt wird, wie er mit sündigen Menschen oder auch Spezialisten der Sünde, mit Zöllnern zusammensitzt. Die gehörten alle zum Volk Gottes und darüber regen sich die Frommen extrem auf. Die kriegten so einen Hals, die sagen, lieber in die Begegnungskirche kommen, als mit den Schlümpfen da draußen auf der Straße zusammen deine Zeit vergeuden. Herr Jesus, das ist viel wichtiger, dass du in der Begegnungskirche erscheinst, als mit irgendwelchen anderen Chaoten, die eigentlich getauft worden sind als Kinder und dann, ja, Jesus. Und Jesus schaut sich diese Leute an und ich liebe das, wenn der Herr Jesus mit den frommen Seelen auf einmal in die Seelsorge geht. Und er fängt an, ihnen drei Gleichnisse oder Parabeln oder ja drei Gleichnisse zu erzählen, die alle zusammen vom Lukas aufgeschrieben worden sind im 15. Kapitel. Das erste, was er erzählt, ist, dass da ein Schaf sich verirrt hat. Da sagt Jesus im Prinzip in der Parabel, ich bin der gute Hirte. Ich lasse 99 Schafe zurück und ich suche das eine doofe Schaf. Es wird nicht erklärt, wieso das Schaf sich verirrt hat. Vielleicht war das in der Begegnungskirche nicht richtig angenommen worden oder was weiß ich, aber das hatte sich verlaufen. Zack, keine Begründung. Und dann kommt eine andere Geschichte, die werde ich jetzt gleich noch lesen, damit ihr die besser behaltet, weil da will ich ja drauf eingehen. Und dann kommt die dritte Parabel zum gleichen Thema, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen. Da wird ganz klar erzählt, da ist ein Dickkopf in der Begegnungskirche, der sagt, mich könnt ihr mal und geht. Und landet dann irgendwie in der Potsdamer Straße oder was weiß ich, in der Kufi oder sonst wo am. Und da erzählt Jesus, er geht nach und er halt Ausschau, dass dieses Kind wieder zurückkommt. Und es ist bewegend, wie der Herr Jesus dann beschreibt, wie der Vater von Weiden den Sohn kommen sieht und wie der wieder eingesetzt wird in das Familienleben hinein. Und mittendrin, hier hätten wir mal Jesus als den guten Vater und Jesus als den guten Hirten. Da kommt die folgende Geschichte. Ich will mal sehen, ich habe dann natürlich auch alles über verloren und wiedergefunden, habe ich das genannt, oder Pfingsten Reloaded Nummer 2. Ich will mit euch jetzt die mittlere Geschichte lesen. Das ist sehr interessant, diese Geschichte, wenn wir die gleich lesen werden. Hier ist nicht von einem guten Hirten die Rede und auch nicht von einem guten Vater, sondern hier ist von einer Frau die Rede, und ich will das mal ganz, ganz kühn auslegen, von der Gemeinde Jesu Christi. Von dem Leib Jesu Christi. Also, wer jetzt sagt, das ist theologisch verbogen, folgt einfach mal meinem Gedanken, ihr könnt das nachher privat wieder ins richtige Lot rücken, was dann vielleicht in irgendwelchen tollen Auslegungen drinsteht. Aber ich lese erstmal. Lukas 15, Vers 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Natürlich kann man das jetzt evangelistisch als Aufforderung für uns nehmen, dass wir die Sünder suchen und sie zur Bekehrung führen. Und manchmal, glaube ich, freut sich Gott an einem bekehrten Sünder in einem Gottesdienst mehr als über eine halbe Stunde Lobpreis. Nichts gegen euren Lobpreis oder so, aber ich wollte das mal noch auf einen speziellen Teil auslegen. Weswegen meine ich so, ich habe hier so ein Bild von so einer schönen orientalischen Blume, die ihre Hochzeitssachen geschenkt bekommen hat. Die vielen Silberstücke, den Schmuck, den sie hat. Und das ist für mich so die Braut Jesu Christi, die geschmückt ist mit allen guten Gaben, die da sind. Und eines der wichtigen Stücke ist verloren gegangen. Und da bin ich in meiner Predigt, wo ich mit euch hin möchte. Birol hat sicher erzählt, dass wir vor anderthalb Wochen gemeinsam beim CCD unterwegs waren, wo ganz viele unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Hintergründen zusammengesessen haben und haben sich am Kreuz getroffen und die Gegenwart Gottes war da. Aber ich hatte ein spezielles Erlebnis, wo Birol nicht dabei war. Abends sitzen lauter wackere, etwas in die Jahre gekommene Männer zusammen beim Bierchen und beim Wein. Da war der Alexander Gard von der evangelischen Kirche unterwegs, so ein richtiger Haudegen, sag ich mal. Da war Udo Knöfel aus der Oberlausitz da, der ein bewegendes Buch geschrieben hat, das ich derzeit lese über seine Biografie. Und so ein paar. Und wir unterhalten uns über die Dinge, was wir alles mit Gott erlebt haben. Und da meinte am Ende einer, Paul, du musst mal ein Buch schreiben. Nee, sag ich, meine ich. Aber eins ist mir aufgefallen im Nachgang. Alle, die wir da saßen und was erzählten, das ging alles zurück auf die 70er, 80er und 90er Jahre. Und das hat mich richtig nachdenklich gemacht. Wir haben viel Spaß gehabt, wir haben ausgetauscht, wir haben Tränen gelacht. Ich habe die Anekdote öfters jetzt schon erzählt. Er erzählte von einem jungen Mann, der sich bekehrt hat und der unbedingt getauft werden wollte in der Badewanne. Und dann ist er bei ihm zu Hause und seine Frau hat noch Lobpreismusik aus dem Kassettenrekorder laufen lassen. Dann hat er noch gesagt, Mann, dass sich Gott über sowas freuen kann, kann ich gar nicht glauben. Und dann war er in der Badewanne und Udo sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann springt er raus und sagt, so will ich nicht heißen. Also solche Anekdoten haben wir erzählt. Es war wirklich, aber alle diese Geschichten, die gehen ganz weit zurück. Und ich habe gedacht, was hat die Gemeinde Jesu Christi in diesen Jahren eigentlich verloren? Was ist uns verloren gegangen? Und eins ist mir ganz klar geworden, die Vollmacht des Heiligen Geistes im Rahmen eines Gottesdienstes. Und da habe ich gedacht, wann ist das letzte Mal hier jemand spektakulär so geheilt worden, dass er ohne Krücken rausgehen konnte? Wann ist das letzte Mal jemand sein Bein rausgewachsen, dass er die Einlage aus dem Schuh nehmen konnte? Wann ist jemand hier reingekommen und wurde von einem Dämon befreit und geht jubelnd raus, voll des Heiligen Geistes? Wann ist es mal passiert, dass der Geist so gefallen ist, dass wir auf einmal alle in Zungen reden, ich gar nicht mehr über die Auslegung aus der Apostelgeschichte mit jemandem reden muss? Wann ist es das letzte Mal passiert, dass wir gebetet haben und Paul macht mal so, der Geist ist hier und zack und 50% liegen am Rücken und zappeln, weil sie die Gegenwart Gottes erleben? Wisst ihr, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen müde geworden, über das nachzudenken, was früher war. Ich möchte wieder Hunger haben und danach suchen, was mir vielleicht geraubt worden ist, was mir verloren gegangen ist. Der Herr Jesus in dieser Geschichte bei der Frau sagt keine Begründung, ob die schusselig war, ob irgendwas Schlimmes mit der war, ob sie komisch war, ob die nie Ordnung machen konnte oder wie auch immer. Sagt einfach, ist einfach fortgegangen. Und wenn ich euch so ansehe, ich glaube, so wie ich die Gesichter erkenne, keiner ist hier so schusselig, dass er sagt, ich habe bewusst irgendwas, was Wunderbares, was Gott mir mal anvertraut hat, irgendwie einfach nur verloren. Pff, ist weg, juckt mich nicht mehr. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, hat noch eine tiefe Sehnsucht danach, wieder eine andere Realität der Gegenwart Gottes zu erleben. Und ich will euch was sagen, ich möchte nicht die Erlebnisse der 70er Jahre kopiert haben oder der 80er Jahre. Ich möchte was Neues, Frisches wieder haben. Ich brauche ein Pfingsten Reloaded für unsere Gemeinde, dass es wieder neu in unsere Gegenwart hineinkommt, dass Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung seines Namens. Diese Geschichte, und Seht mir das bitte nach, dass ich das als Gemeinde auslege, dass wir wunderbar begleitet sind und wir haben ein Senderstück, ein wichtiges Stück verloren. Und Jesus erklärt dann ganz eindeutig, wie geht er damit um? Er sagt, die Suchaktion beginnt. Und jeder, der mal was gesucht hat, der weiß, das Erste, was man machen muss, man geht dahin zurück, wo man was verloren hat. Kennt ihr das? Ist nur tragisch, wenn du in den Raum zurückgehen willst, wo du was verloren hast und du weißt nicht mehr, in welchem Raum du zuletzt warst. Das ist dann ein bisschen elendig. Aber ich weiß genau, ich gehe die Räume alle durch, wenn ich einen Schlüssel verloren habe, um irgendwas wieder zu finden. Das ist mir ganz wichtig. Und je wichtiger das ist, umso mehr bin ich dahinterher, dass ich das wirklich finden will. Zum Beispiel den Autoschlüssel. Noch schlimmer ist dein Haustürschlüssel. Noch schlimmer ist dein Portemonnaie mit deinem flexiblen Freund, mit der Kreditkarte oder so. Ja? Noch dein Perso oder dein Führerschein. Wenn das auf einmal, wenn die Geldbörse nicht da ist, du wirst ganz wuschig und rennst von Tür zu Tür. Und ich sage, die Suche beginnt meiner Ansicht nach damit, dass wir wieder zurück in den Raum gehen und vielleicht diesen Vers nochmal ganz neu hören unter dem Gesichtspunkt, was ist uns verloren gegangen? Wie der Herr Jesus sagt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größeres als dieses. Das muss wieder Ausdruck finden in unserer Gemeinde. Ihr wisst das selbst, wenn ein amerikanischer Präsident mit seiner Rede zu Ende gewesen ist oder irgendein größerer Künstler sagte, I love you. Das kannst du dir wohlgemerkt komplett in die Haare schmieren, das macht ja nichts. Ob er das wirklich ernst meint oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber manchmal denke ich mir, unser Lobpreis ist manchmal auf der gleichen Ebene. God, we love you. Und es wird erst dann interessant, wenn es ganz persönlich wird. Wie liebst du ihn denn? Ja klar, wenn der Opferbeutel vorbeigeht, dann überlegst du schon mal, wie stark die Liebe ist. Ja? Verstehst du, es sind ganz bestimmte Dinge. Liebe muss einen Ausdruck finden. Und ich stelle fest, in unserer Gesellschaft verschiebt sich manchmal dieses Zentrum so nebenbei. Auf der Hinfahrt habe ich mich mit Marianne nochmal über unsere Religion der Essgewohnheiten unterhalten. So angefangen von Nahrungsergänzungsmittel bis hin, wie viel Salat musst du essen, wie wenig Zucker darfst du haben, so die ganze Palette, damit du wirklich mächtig gesund bist. Kennt ihr das? Ja? Und ich denke, manche, die sich vor dem Spiegel sehen und sagen, wir haben ein bisschen zu viel zugenommen, die sich schon nicht mehr auf die Waage stellen, die blättern in den Zeitschriften rum und versuchen, irgendwelche Religionsgurus rauszufinden, die die Ernährung weitergeben. Das ist alles irgendwo nicht schlecht. Aber man hat rausgefunden, eine ehrliche, tiefe Gottesbeziehung verlängert dein Leben 10 Jahre länger wie einer, der als Essensguru unterwegs ist. Selbst Fitnessübungen, selbst regelmäßiges Essen, gute Gemeinschaft oder was du alles noch aufzählen kannst, hat lange nicht so einen Einfluss auf deine Gesundheit und auf deine Lebenserwartung wie eine lebendige Gottesbeziehung. Könnte ich euch die Statistik, habe ich schon mal vor einiger Zeit hier hingebracht, von einem weltlichen Professor in Heidelberg in der Interventionsstudie herausgefunden, der mit 32.000 Leuten über 30 Jahren eine Untersuchung gemacht hat, wie bleibst du länger gesund und wie lebst du länger? Und ich möchte heute eine Lanze brechen, dass wir wieder versuchen zurückzukommen, dass eine Beziehungsebene, keine Religion zu Jesus aufgebaut wird. Eine Leidenschaft, dass ich sage, I love you und drücke das in irgendeiner Form aus. Von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und allen deinen Kräften. Ich glaube, hier ist uns was verloren gegangen. Für uns sind manchmal die Gottesdiensten, Liturgien wichtiger. Du hast es vorhin gesagt, so mit Lobpreis. Dem einen passt dieses Lied weniger wie dem anderen. Ja, und dann sind wir auf einmal drauf aus, hoffentlich werden wir gesegnet, aber wir sind doch erst mal hergekommen, um dem Herrn Jesus zu begegnen. Liebe ich ihn wirklich noch? Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe. Den Vers wollte ich eigentlich gar nicht zitieren, aber ihr habt ihn schon im Ohr gehabt. Ja? Ich möchte wieder zurückkommen. Ich möchte wieder danach suchen, ihn mehr zu lieben. Teil 1 meiner Suchaktion. Ich gehe in den Raum zurück. Ich gehe noch gar nicht bei dem Nächsten. Also das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Sache oder so. Aber es fängt an mit unserer Seele, mit unserem Körperlichen. Und es hat Einfluss auf die Ewigkeit. Die Gottesbeziehung, wie frisch ist sie noch? Mit was wäre so für mich so ein Prüfkriterium, das ich an mich selbst anlehe? Paul, mit was wirst du morgens wach? Oh, was ist das warm? Ach, was habe ich geschwitzt? Dreimal bin ich aufgestanden und hatte Krampf in den Beinen. Wahrscheinlich habe ich zu wenig getrunken. Und Herr Jesus, meine Termine. Anstatt die Augen aufzuschauen, hey Jesus, schön, dass du schon da bist. Hast du auch gut das wäre jetzt, guten Morgen, Heiliger Geist. Welches Abenteuer haben wir heute miteinander? Diese Frage habe ich früher mal in 70er Jahren gestellt. Aber irgendwie habe ich das verloren. Paul, was bist du blöd? Ich will mich wieder aufmachen, zu suchen, mit euch in der Gemeinde zu suchen, ob wir es wiederfinden. Das Zweite, was ich uns anbieten möchte, weil ich so hilflos bin, das ist Rufen um Hilfe im Gebet. Hier haben wir diesen steilen Vers aus Jakobus, der ja heute schon mal irgendwo angeklungen ist. Ja? Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir haben ja jetzt so eingeladen zur Gebetsstunde, nicht? Seit ich Pfingsten so den ein oder anderen Anmacher in die Predigt eingebaut habe. Ich sage eine Gemeinde, ob sie lebt, erkennst du nicht am Gottesdienstbesuch, sondern am Besuch der Gebetsstunde. Das war interessant und es ist seit dieser Zeit für mich eine sehr bewegende Sache, wie sich das scheinbar aufbaut. Das Beten macht auf einmal Spaß. Aber was ich noch möchte, wir brauchen da noch mehr Befreiung in unseren Gebetszeiten. Ich möchte noch so eine gewisse Kühnheit haben, dass es sich rumspricht, wenn du krank bist, dann komm gefälligst in die Gebetsstunde, da wird für dich gebetet, auch wenn die gerade, ich sag mal, für Pussemuckel beten, für eine Erweckung dort. Und du sagst, ich habe so im Rücken und danach gehst du raus und der Rücken ist geheilt. Als die Gemeinde entstanden ist, wird da berichtet, dass Leute sich vor der Gemeinde auf der Gartenbank getroffen haben, bis die ganze Singerei der Gemeinde zu Ende war, weil denen da zu lange dauert, die waren krank und sind nur zum Gebet gekommen. Merkt ihr, was uns verloren gegangen ist? Ich bin für das Singen und für das Loben, damit wir hier keinen falschen, ich möchte euch alle im Lobpreis haben, aber ich habe Sehnsucht danach, dass wir in der Gebetsstunde wieder diese Zeichen und Wunder erleben. Wenn wir füreinander beten, wenn wir sagen, wir gehen raus, vorher war ich krank, jetzt bin ich gesund. Was meinst du, was sich dann aufbaut? Da ist Sonntag da nichts dagegen. Da ist uns was geraubt worden oder verloren gegangen, ohne Schuldzuweisung. Und Herr Jesus macht in dem Gleichnis zu den Frommen klar, das soll wiedergefunden werden. Mit dem Bekenntnis der Sünden ist das ja nochmal so eine andere Sache. Aber das könnte auch so ein Punkt sein, wo man drüber nachdenken muss. Und ich habe mir überlegt, so als Pastor, ja, wenn ich mal vorangehen sollte, wen würde ich mir aus der Gemeinde aussuchen, dem ich meine Sünden bekenne? So Beichte, sage ich mal. Wo ich sicher wäre, der würde mich nachher nicht zusammenfalten, Teil 1. Und zweitens, er würde das nachher nicht im Infoblatt an die Schwanz nach außen geben, ja. Und mal ganz ehrlich, danach habe ich gesagt, den Vers, den tilge ich ein bisschen. Ich fange mit Elia an, er war ein Mann wie wir. Es ist gar nicht so leicht. Es fängt ja schon an in den Ehen, dass man sich bekennt, was man für Gedanken hat. Was ist uns verloren gegangen? Frage. Aber Jesus macht ja den Frommen gerade Mut, sagt, ihr müsst wieder suchen. Und die Geschichte endet ja mit, dass es gefunden wird. Und dass dann eine Leidenschaft nach draußen geht zu den Nachbarn und sagt, kommt rüber, wir haben's. Nicht als Angebe, wir haben's wiedergefunden, was der Herr uns geschenkt hat. Für die Gebetszeit, auch vielleicht für die Privaten, habe ich so einen 3-Punkte-Plan entwickelt. Für mich persönlich. Ich sag mal, wenn es mit der Gebetszeit hakt, dann muss man einen Mentor finden, oder wenn es in der Ehe hakt, dann muss man eine Eheberatung haben, oder man muss einen Dompteur haben, egal wie. Und ich habe gedacht, was würde der Paul als erstes sagen? Als erstes sagt er, Paul, mach mal eine Zielanalyse, wofür betest du eigentlich? Wie konkret betest du für manche Fälle? Ich sag mal, für eine Erweckung in Afghanistan beten ist relativ einfach. Aber für die Erweckung bei deinem Nachbarn beten, das hat eine ganz andere Zielrichtung. Verstehst du? Das kannst du nachprüfen. Afghanistan liest du vielleicht 10 Jahre später in der Zeitung. Die Frage war wirklich, Paul, wenn du am Dienstag in die Gebetsstunde kommst, was hast du überhaupt für ein Ziel? Willst du die Beter ermutigen und gut unterhalten, dass die Stunde wirklich effektiv ist? Was haben wir für ein Ziel? Auch für die private Gebetszeit. Das Zweite. Was machst du, Paul, mit deiner Zeit, also eine Zeitanalyse? Wo gibst du deine 24 Stunden aus, die ich dir geschenkt habe? Womit? Und kleine Klammer auf, Gebetszeiten sind für mich die angefochtenen Zeiten überhaupt, die ich in meinem Dienst kenne. Es gibt immer irgendwas, was scheinbar wichtiger ist als die Audienz bei unserem König. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei der Gemeinde, dass ich manchmal um 18 Uhr zu spät komme, weil mir irgendwas noch ganz schnell Wichtiges abgearbeitet werden musste. Die Zeitanalyse wäre dann ganz wichtig. Das würde jeder Unternehmensberater jedem Praktiker sagen, und dann wäre nochmal eine Prioritätsanalyse. Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Die Beziehung zu Gott oder dass du dein Arbeitspensum schaffst? Oder dass dein Freizeitvergnügen das Geniale ist? Vielleicht wird dein Freizeitvergnügen wesentlich stärker, wenn die Leidenschaft zu Gott wieder groß wird. Die Geschichte, die Jesus erzählt, endet ja mit Freude und mit Leidenschaft, mit Begeisterung, weil wieder was gefunden wurde. Die Prioritäten, Paul, wie setzt du sie? Vielleicht noch so zu den Prioritäten und zur Zielsetzung. 70er Jahre, ja, also als ich noch leidenschaftlich unterwegs war, wie das Senderstück noch besteht, da haben wir eine Reise gemacht zu Yonggi Cho nach Korea. Das war hochinteressant, und dann habe ich von ihm gelernt, man muss konkret beten. Und ich werde nie vergessen, er hat gesagt, ich war ein ganz einfacher Pastor, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts, und ich musste von einer Veranstaltung zur anderen immer ganz weit laufen. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, die Wege sind so weit. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, was möchtest du denn? Ja, ein Fahrrad wäre wenigstens. Da hat er gesagt, was möchtest du denn für eins? Mit Gangschaltung, mit Klingel, wie soll es aussehen? Blau, rot, grün oder gelb? Ich weiß auch gar nicht, was ich dir geben soll. Und dann kam in seinem Zeugnis raus, ich weiß jetzt nicht, ob es ein gelbes Fahrrad war mit Klingeln, heute würde er für ein E-Bike beten. Und das Ende vom Lied war, Yonggi Cho sagt, das hat geklappt. Und ich kam in 70er Jahren nach Berlin, da war die Wohnungsnot etwa genauso wie hier auch. Zu dieser Zeit, man konnte keine Wohnung finden, also eine Sichtung mit 50 Leuten war keine Seltenheit. Und ich war schon richtig sauer, ich habe gebetet, Herr Jesus, ich will heiraten, ich brauche eine Wohnung. Und dann war mir so, dass der Heilige Geist sagt, was für ein Fahrrad willst du denn? Und ich habe in Moabit gewohnt, 4. Stockwerk, mit Toilette auf dem Mittelgang, wo du nachts mit der Kerze hingehen musstest, weil kein Licht kam. Im Winter musste das Eis von der Brille kratzen, damit der Hintern nicht festgefroren ist. Das war noch euer Leben. Nur in der Küche ein Waschbecken kalt. Du hattest Marken fürs Bad, damit du wenigstens einmal in der Woche duschen konntest. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, keine Ofenheizung, eine Zentralheizung. Ich habe gesagt, wenn das bei Yonggi Cho klappt, will ich das auch haben. Ich möchte eine Zentralheizung haben. Es soll ein ganz kurzer Weg zur Uni sein und es sollte grün vor meinem Fenster sein. Was habe ich für eine Wohnung gekriegt? Zentralheizung, 2,5 Zimmer. Es waren 5 Minuten zur TU Berlin und unser Balkon, der war zum Friedhof hinten raus. Ich hatte grün vor dem Fenster. Das Dilemma war, Wolfgang Müller, unser damaliger Pastor, der war mal bei Beerdigung, während ich einen Mittagsschlaf machte, da sage ich, jetzt verfolgt er mich schon hier. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann habe ich ihn in Kauf genommen. Aber ich glaube, wir beten viel zu unspezifisch. Weil wie wollen wir denn sonst sehen, dass Gott wirklich hört? Ich möchte uns nochmal ermutigen. Mach mal einen Zettel und schreib mal ganz konkret auf. Damit wir auch Gott ganz konkret Dank sagen können. Also ob du jetzt für ein Fahrrad wie Yonggi Cho, aber ich wurde daran erinnert und ich denke, ich gebe euch das weiter. Da ist uns was verloren gegangen. Wir beten nicht mehr richtig konkret, sondern einfach nur für einen Generalsegen. Aber ich möchte, dass wir wieder lernen, konkret zu beten. Und wenn dir das jetzt zu schwer fällt, sage ich mal, das kann ja durchaus passieren, gebe ich noch einen weiteren Tipp. Ich glaube, habe ich auch noch aufgeschrieben, ja klar. Das Gebet im Heiligen Geist. Im Judasbrief 1, Vers 20 steht, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf euren allerheiligsten Glauben und jetzt und betet im Heiligen Geist. Ich möchte diejenigen unter uns ermutigen, die das Zungengebet schon mal von Gott bekommen haben. Lebt das in der neuen Leidenschaft aus. Weil die Bibel sagt, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Das ist das einzige Charisma, was für dich persönlich ist zur Auferbauung. Alle anderen Charismen sind für deine Umgebung, für alle möglichen Leute da. Früher bin ich permanent, wenn ich Treppe rauf und runter gegangen bin in seine Wohnung, dann habe ich die Zeit schon mal genutzt und habe einfach in Zungen gebetet, laut oder leise. Meine Frau kennt das. Schwiegersohn musste das erst noch lernen, dass ich so bin. Im Auto schimpfe ich über den Nachbarn oder nehme ich die Zeit und sage, okay, bevor ich mich jetzt hier durch den Verkehr, solange ich mich hier durchquäle, ich fange schon mal an, in Zungen zu beten. Wenn ich dann aussteige, habe ich nicht den Ärger am Hals, sondern ich komme aufgebetet und sage, wo ist der nächste Kranke, für den ich beten kann. Versteht ihr? Und für alle die, denen ich jetzt den Mund ein bisschen wässrig gemacht habe, ehrlich, das ist eine Gabe, die Gott verschenkt. Fang wieder an, Sehnsucht danach zu haben. Dass Gott dir das gibt im Übermaß, weil ich glaube, das ist uns geraubt worden, das ist verloren gegangen. Und ich kann mich nicht erinnern, wann man in Gemeinde so durchgegangen ist, dass wir eine halbe Stunde nur in Zungen Gott gelobt und gepriesen haben, in Englisch, Deutsch und was dann vom Heiligen Geist noch zusätzlich gegeben worden ist. Das ist bahnbricht. Ich glaube, wir haben was verloren, was uns der Feind geraubt hat. Wir sind viel zu nüchtern geworden. Die Bibel verheißt, dass er uns einen Frühregen und einen Spätregen geben wollte oder will. Frühregen ist der Regen, der kommt, um den Boden aufzulockern, damit die Saat auf einen guten Boden fällt. Und der Spätregen ist dafür da, dass er kommt, wenn die Ähren reif sind, dass sie am Halm nicht vertrocknen. Ich glaube, wir brauchen wieder den Früh- und den Spätregen, so wie er verheißen ist, dass unser trockenes Land wieder aufgeweicht wird, dass die Frucht des Heiligen Geistes wieder verstärkt in uns hineinfällt und dass wir eine neue Leidenschaft haben, dass wir uns aufmachen als Gemeinde wieder zu suchen, was uns geraubt worden ist oder was verloren gegangen ist oder was auch immer. Der Herr Jesus spricht ja nicht darüber. Er sagt nur, es ist so, das ist verloren gegangen. Ein Geschenk, was die Braut bekommen hat zur Hochzeit. Jetzt sagt, da will ich weiter drüber reflektieren, dem mache ich Mut, Apostelgeschichte 11 zu lesen von der Gemeinschaft der Heiligen, die sich gegenseitig Mut gemacht haben. Oder auch, dass man im Lukas-Evangelium hineingeht und guckt, wie das mit dem Heiligen Geist dort weiter beschrieben ist. Da steht nämlich geschrieben, dass man richtig Hunger haben muss. Ich glaube, es ist Lukas Kapitel 11, dass er denen den Heiligen Geist gibt, die richtig Hunger haben. Blieb ein letzter kleiner Punkt. Wir haben im Leitungskreis am Dienstag zusammengesessen und haben gesagt, was erwarten wir noch in diesem halben Jahr? Ein halbes Jahr haben wir ja schon rum. Die Flüchtlingssache hat uns mächtig beschäftigt, eine Menge Kraft geraubt, eine Menge Zeit und ich glaube, das war gut investierte Zeit. Aber was erwarten wir noch in diesem halben Jahr, was jetzt noch kommt? Haben wir eine Erwartung? Haben wir eine Erwartung, was wollen wir als Gemeinde noch machen? Was wollen wir tun in dem kommenden halben Jahr? Und dann habe ich natürlich, ja, ich habe immer 1000 Ideen zum Erschrecken meiner Frau. Und dann schaue ich uns an und sage, das schaffen wir sowieso nicht. Und habe angeguckt und habe gedacht, wie viele Fische und Brote haben wir in der Gemeinde, die wir dem Herrn geben können. Und er sagt, macht ihr sie satt. Und am Ende stand, dass wir sagen wollen, diese Fische und Brote, die wir haben, die wollen wir einsetzen. Was wir können, ist Gott loben und preisen. Wir haben super Lobpreiser hier, deren Herz stimmt, die Gott verherrlichen wollen. Wir haben eine Gemeinde, die im Lobpreis und in der Anbetung vorwärts kommen wollen. Das haben wir. Wir haben ein Gebäude und wir haben einen Sonntagmorgen, den müssen wir nicht extra nochmal erfinden. Den hat der Herr schon in seiner Güte ganz am Anfang seiner Zeit den Menschen gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nutzen wir das nicht und sagen, wir machen den nächsten Sonntag Abendmahlsgottesdienst, aber dann mit einem speziellen Segnungsteil. Also wir laden alle Kranken, mühseligen, Beladenen, alle Besessenen, alle, die Fußpilz haben und ihn loswerden wollten, alle, die mit ihren persönlichen Sorgen nicht weiterkommen, alle Hoffnungslosen oder alle Gemeindemitglieder, die noch Mut haben und die Woche mit Gebet schon verbracht haben, die laden wir ein und wir werden einen Segnungsgottesdienst haben. Wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, werden wir immer auf uns gucken und sagen, wir sind noch nicht heilig genug. Seid ihr sowieso nicht, ich vielleicht, aber ihr, wer hat gelacht? Das war in der Bibel schon sehr gefährlich, da hängt Hiller mit Salzsäule nachher zusammen. Nee, ihr versteht das, was ich damit meine. Wenn wir darauf warten wollen, werden wir nie suchen. Du wirst immer wieder eine Macke finden, die noch nicht komplett geheiligt ist. Du wirst immer noch irgendwas an dir finden und wenn du an dir nichts findest, findest du am nächsten. Auch ungut. Ich habe gedacht, wir werden am nächsten Sonntag üben. Üben, wie man Kranke heilt. Üben. Ne? Ich weiß nicht, wie du den ersten Nagel eingehauen hast. Hast du den Daumen getroffen oder den Nagel? Irgendwann hast du geübt. Also wir werden üben. Und vielleicht bist du ein Übungsprojekt, ja, und kommst und sagst, für mich ist so oft schon gebetet worden. Sag, lass mich noch einmal üben. Was ist, wenn nichts passiert? Ach, ich habe dich nachher trotzdem noch lieb und du hast den Übenden auch lieb. Das ist doch schon mal was. Das ist ein Anfang. Wenn du sagst, ich will im Heiligen Geist neu getauft werden, dann kommst du und dann üben wir und gucken und versuchen, gemeinsam Glauben zu investieren. Aber bete die Woche doch mal mit einer Zielsetzung. Und hiermit schließe ich. Ich habe es in der Gebetsstunde so bekannt. Ich war letzte Woche in Donsdorf unterwegs. In der Gemeinde, der Volksmission, eine kleine Gemeinde, die ins Leben hineinstarten will. Die hatten mich da eingeladen. Und mich hatte die ganze Zeit schon beschäftigt, Paul, wie konkret betest du eigentlich? Ich war bei Yonggi Cho und dem Fahrrad. Und dann habe ich gedacht, ich will das mal machen, wie mein Dienst als Prediger angefangen hat in der Jungschar mit 20 Jahren. Wo ich zum ersten Mal predigen durfte bei einer Jungschar-Gruppe mit 10 bis 15-Jährigen, etwa 250 Jungs, die am Sonntagmorgen im großen Zelt der Jungschar im Camp des CVMs vom Siegerland zusammen waren. Und ich durfte das erste Mal predigen, sonst hat es immer der Kreis Jugendwart gemacht. Und ich habe zum Herrn Jesus gesagt, 5 Jungs möchte ich, die sich bekehren. 5 Jungs. Ich habe so gerungen, die ganzen Tag über im Busch gelegen und habe die Mücken vertrieben. Und ich habe kein Wort gekriegt, was ich predigen sollte. Und dann endlich habe ich gesagt, ja Jesus, gib acht, du kannst alles mit mir machen, aber ich möchte 5 Jungs haben. 5 Jungs, die sich bekehren. Dann haben wir Nachtwanderung gemacht. Dann habe ich ganz schnell lauter Jugendleiter genommen, die Zeugnis geben sollen, damit ich nicht predigen musste. Weil ich hatte ja kein Wort. Und ich gehe nach Mitternacht zum ersten Mal am Lagerfeuer vorbei, um die letzten Wackeren noch zu ermutigen, dass Wildschweine sie nicht umbringen können. Und gehe ins große Zelt und sitze da. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, wenn Gott anfängt zu diktieren, innerhalb von 5 Minuten, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, wie er diktiert hat, was ich am Sonntag predigen sollte. Und dann habe ich dann am Sonntag gepredigt, ich könnte die Predigt euch heute noch aus dem Stegreif wiederhalten. Und dann stehe ich am Mikrofon und mache meine Augen zu und sage so, Herr Jesus, ganz innerlich jetzt die 5 Jungs. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich frage jetzt in deinem Namen, wer sein Leben Jesus geben will, der soll die Hand heben. Ich sage das ins Mikro und will die 5 Hände sehen, da gingen 2/3 aller Hände hoch. Da war ich platt, ich wusste gar nicht, was ich mit denen anfangen sollte. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal ein Bekehrungsgebet. Herr Jesus, ich komme zu dir, nimm mein Leben, nimm meine Sünden, ich will dir ganz gehören und so weiter, sprecht mir das nach. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt geht er zu einem Jungscharleiter und sagt ihm, was er gemacht hat. Und dann bin ich in den Wald gerannt, weil ich sonst geheult hätte vor den Jungs. Nach einer längeren Zeit habe ich mich gefasst. Ich komme aus dem Wald zurück und komme zu dem Zelt. Ich war für 12 Jungs war ich verantwortlich. Das war mein Team. Da sitzen 5 Jungs auf der Kante vom Zelt und sagen, Paul, wir haben vorhin unser Leben Jesus gegeben. Sag mal, was kommt denn jetzt? Daran wurde ich erinnert und dann bin ich nach Donsdorf gegangen und habe gesagt, jetzt mache ich das genauso, Herr Jesus, ich will 3 Bekehrte haben. Wa? Und dann kommst du in eine kleine Gemeinde, guckst dich rum, die sehen alle fromm aus. Ich sage, die sind alle bekehrt, das bringt doch gar nichts. Und dann habe ich das nicht gemacht. Seht ihr, bei mir ist was verloren gegangen. Ich habe keine Erwartung mehr. Und mich hat es dann tief bewegt. Als nachher, nach dem Mittagessen und am Tag später, wo ich mit Bernhard Röckle, der die Gemeinde jetzt übernommen hat, da gewesen bin, der hat mir mindestens 3 Leute gesagt. Der eine war zum ersten Mal im Gottesdienst und die anderen hatten eine ganz schlimme Vergangenheit und die waren auf dem Weg und er sagt, um die beiden Jungs kümmere ich mich. Da muss ich sagen, okay, Herr Jesus, ich habe wieder was verloren. Ich muss wieder was finden, was mir verloren gegangen ist im Lebensalltag. Und ich möchte das nicht alleine machen, ich möchte es mit euch zusammen machen. Ich möchte mit der Gemeinde unterwegs sein. Ich bleibe bei diesem Bild. Ich glaube, das ist ein Bild, was uns gegeben ist von der Gemeinde. Ein Geschenk Gottes ist uns verloren gegangen. Und wenn ihr Mut habt, dann macht euch doch mit mir auf die Suche. Wir gehen nochmal zurück in die Kammern, wo wir vielleicht gewesen sind. Vielleicht kommen wir zum Segnungsgottesdienst nochmal ganz neu und üben aneinander, die Kraftwirkung Gottes zu erleben. Lasst uns beten. Jesus, ich gestehe dir nochmal, ich habe Dinge verschludert. Da ist was verloren gegangen. Und ich bekenne, dass ich müde geworden bin, die alten Anekdoten zu erzählen, die 20 Jahre zurückliegen. Selbst wenn es wunderbare Anekdoten sind, die dich verherrlichen, aber ich habe wieder Hunger danach, was Frisches zu erleben. Ich habe Hunger danach zu sehen, wie deine Braut wieder ansteckend wird. Weil wir diese Senderstücke wieder gefunden haben. Ich bekenne, dass ich mutlos geworden bin im konkreten Gebet. Es ist so einfach, oberflächlich alles Mögliche abzusegnen, aber ich möchte gerne dahin kommen, dass ich wirklich sonntags komme und sage, da habe ich gebetet und das hat der Herr getan. Und Herr Jesus, ich möchte wieder dahin kommen, was am Anfang meiner Berufung da gewesen ist. diesen unbändigen Glauben, das du diktierst. Ich schreibe auf und gebe es weiter und es geschieht. Herr Jesus, komm du mit deinem Geist ganz neu, dass Frühregen und Spätregen über uns kommt. Dass der harte Boden wieder aufgeweicht wird, dass die Saat gut fällt. Ich bete, dass du kommst mit deinem Geist, dass die Früchte, die an den Halmen schon gewachsen sind, geerntet werden können. Komm du mit deinem Geist, dass genug Erntehelfer da sind. Und erwecke wieder in dem den Glauben in uns, dass Zeichen und Wunder geschehen, auch heute noch zur Verherrlichung deines Namens. Ich würde gerne das Lobpreisteam noch nach vorne bitten. Auch das hatten wir uns vorgenommen, dass wir einen Moment vielleicht noch mit dem einen oder anderen Chorus stille sind vor Gott und hinhören, was er uns zu sagen hat, dass wir das Gute behalten. Jesus ist in der Seelsorge mit seinen Leuten. Er erzählt den guten Hirten, den liebenden Vater, und er erzählt es zu den Frommen hin. Und er erzählt das, was verloren gegangen ist, was wiedergefunden werden kann. Was für ein Reichtum, was Lukas uns hat aufschreiben lassen. Angesprochen hat von dem, was ich gesagt habe. Wenn der Heilige Geist irgendwas dir gesagt hat, sortier meine Worte raus und nimm nur das. Und mach vielleicht jetzt da, wo du bist, eine Entscheidung fest. Wenn du sagst, ja, Herr Jesus, ich möchte wieder lernen, konkret zu beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte zurück zu der Grundberufung, die du mir schon mal gegeben hast. Wenn es das ist, dass du sagst, Jesus, ich möchte dir mein ganzes Leben anvertrauen, dann kommst du nachher nach hier vorne, dann beten wir, damit das klar ist, du sollst als Heiliger rausgehen. Wenn du nie Mut hattest, deine Schuld zu bekennen, dann bete doch, dass Gott dir eine Person deines Vertrauens zeigt, die dich hält, die dich nicht verurteilt, sondern die mit dir zusammen der Vielfalt der Sünden zudeckt. Aber wenn wir das jetzt noch einmal singen, im Hintergrund haben, dann bet mit Jesus und sag ihm eine bestimmte Entscheidung, die du treffen wirst. dass der Gottesdienst noch eine andere Substanz bekommt.
Einmal mehr, ich geb mich ganz hin, denn ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich, egal wie es mir geht und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr, deine Hoffnung real. Ich sehne mich nach dir. Ich geb mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich bin dankbar. Ich geb mich ganz hin, denn du bist wunderbar.
Ich möchte bitten, dass der Segen der Entscheidung auf uns ruht. Dass wir uns aufmachen, wieder zu suchen. Ich bete, dass dein Segen auf uns ruht, dass neben dem Wollen, was wir dir jetzt im Gebet gesagt haben, dass das zur Umsetzung kommen kann in der Woche. Dass uns das nicht schon wieder am Montag geraubt ist. Ich bete, dass eine neue Seite aufgeschlagen wird. Nicht das Alte, sondern was Neues. Ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns hindurchträgst als Segen durch die kommende Woche. Mit einer großen Erwartung, was am Sonntag geschehen wird. Mit einer großen Erwartung, was am Montag schon passiert. Mit einer großen Erwartung, dass Mittwoch das Brennen immer noch da ist. Und über all dem, Herr Jesus, behüte und bewahre du uns in deinem Shalom, in deinem Frieden. Und ich bete für die, die unter uns Zweifler geworden sind, dass sie neu ermutigt werden unter deiner Gegenwart. So soll dein Friede, der höher ist als unser Verstand, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.